Willkommen zu Beziehungsstrudel in Liebe und Business. Beziehungen verlaufen selten linear. Sie drehen und wenden sich und ziehen uns in Dynamiken, in denen wir Orientierung verlieren oder feststecken. Im Beruf wie im Privatleben. Hier geht es um die Muster und Kräfte, die sich dahinter verbergen. Und die Wege raus aus dem Beziehungsstrudel hin zu mehr Klarheit, Ruhe und Verbindung.
Ja, willkommen zurück zu Beziehungsstrudel in Liebe und Business. Der Gastgeber dieses Podcasts ist Dr. Imre Remeni, Psychotherapeut und Berater. Das wisst ihr schon alles, die ihr diesem Podcast folgt. Und ich bin Birgit Eschbach und darf diesen Podcast als Moderatorin begleiten. Und bevor wir in das heutige Thema einsteigen, und ich kann es schon mal verraten, wir sind wieder in der Businesswelt unterwegs, kommt zuerst wieder unsere kleine Einstiegsrubrik. Herzlich willkommen, lieber Imre. Und herzlich willkommen zur neuen Kaffeespezialität.
Sehr gerne. Danke für die Organisation und die Einladung.
Imre, dann könntest du jetzt uns den Konsul vorstellen.
Oh, du weißt schon, dass wir den trinken. Ja, es ist für die Rolle der Führungskraft vielleicht der passende Kaffee, nämlich der Konsul. Und es klingt zwar ganz bombastisch, ist aber ein einfacher Mokka mit einem Teelöffel flüssiger Sahne oder bei uns flüssigem Schlagobers. Das heißt, ist nicht geschlagen, einfach nur flüssig drauf in die Mitte und dann mal schauen, wie sich's verteilt. Und genauso geht's auch mit der Führungsarbeit. Man wird einmal Führungskraft und dann muss man schauen, wie sich denn das alles so entwickelt und verteilt.
Imre, ich habe jetzt gerade schon das erste Mal lachen müssen. Du hast gesagt, der Konsul ist gar nicht so, was er so scheint, sondern eigentlich nur ein Mokka mit ein bisschen Sahne. Trifft das auf Führungskräfte auch manchmal zu, dass das ein bisschen mehr ist, als mehr Schein als Sein ist?
Ja, das kann durchaus oft passieren, weil Führungskräfte sehr oft mit ihren Aufgaben, sagen wir mal, überfordert sind. Sie fallen dort hinein und kommen, entschuldige den Vergleich, wie die Jungfrau zum Kind. Sie waren nicht darauf vorbereitet, jemals Führungsaufgaben zu übernehmen. Sie sind, ich glaube, das haben wir schon einmal erwähnt, aber es ist wichtig, das sich vor Augen zu halten. Sie sind meistens sehr, sehr gut in ihrem jeweiligen Fach gewesen. Und weil es dort keine Aufstiegsmöglichkeiten gibt, außer Führungsaufgaben zu übernehmen, werden sie halt Führungskräfte. Das heißt, der beste Verkäufer wird dann Verkaufsleiter. Der beste Techniker wird dann technischer Organisationsleiter oder technischer Direktor. Und dort haben sie ein ganz großes Problem. Sie dürfen nicht mehr tun, was sie am besten können.
Und im Gegenteil, sie haben jetzt viel mit Menschen zu tun, ne? Als Führungskraft, ne?
Und vor allem mit Leuten, die früher vielleicht Kollegen, vielleicht auch Konkurrenten waren, die vielleicht auch gerne diesen Führungsjob gehabt oder bekommen hätten. Und jetzt sitzt aber der eine, ich würde sagen fast der Arme da vorne und soll Nägel mit Köpfen machen. Aber die Köpfe wollen nicht.
Imre, dann sagen wir es vielleicht so, um dieses Bild zum Konsul herzustellen. Dann der Mokka ist die Basis, hier ist die Kompetenz die Basis. Der Teelöffel flüssige Sahne, der macht's wirklich so, den macht den Konsul zum puren Gold. Und hier ist eben dann die Menschlichkeit das Bindemittel dazu. Und da bin ich auch schon direkt bei dem, was deine Hörer und Hörerinnen bereits kennen, dass du in deinem Beziehungsstrudel hilfst, indem du sagst, es gibt drei Bindemittel bei jeder Folge, in jedem Thema, was du mitgebracht hast.
Ja.
Und das ist wirklich, finde ich, auch ein sehr schönes Bild, eine sehr schöne Metapher mit dem Bindemittel, also dieser Kit dazwischen, zwischen verschiedenen Kompetenzen, zwischen verschiedenen Themen. Du hast für heute auch wieder drei zentrale Bindemittel identifiziert, die Führung gelingen lassen. Welche sind das?
Also ich zähle sie zunächst mal rein auf und dann gehen wir aber schon noch tiefer hinein.
Aber das sowas von.
Ja, na klar. Das erste Bindemittel sind die hoffentlich klaren gemeinsamen Ziele. Bindemittel Nummer 2 ist zielgerichtete Kommunikation. Mhm. Und das dritte Bindemittel ist Anerkennung.
Das hatten wir doch auch schon mal in der Liebe, wenn ich mich da recht erinnere.
Natürlich. Es geht immer um Liebe, es geht immer um Menschen miteinander. Und damit ist aber auch in allen drei Bindemitteln automatisch drinnen Menschlichkeit.
Ja, ja. Kleine Anekdote am Rande. Es gab ja mal so ein Jahrzehnt, in dem uns gesagt wurde, es wäre toll, wenn du eine Affirmation hast, ein tägliches Mantra. Und ich hatte mir das Mantra gesucht für meinen Job, für meine Arbeit, nicht nur Führung von Menschen und Mitarbeitern, sondern auch für den Umgang mit Kunden, mit überhaupt generell mit den Menschen, mit denen ich im Beruf zu tun habe. Da bin ich jeden Morgen auf dem Fußweg vom Haus am Hühnerstall vorbei zum Büro gegangen und habe so laut, halbwegs laut vor mich hingesagt, ich flute alles mit Liebe. Ich flute alles mit Liebe. Das war so mein Mantra für den Tag. Wie findest du das?
Ich finde das ein wunderbares Vorhaben. Ich glaube, du hast dich manchmal da vielleicht überfordert. Kann das sein?
Es hat mir zumindest in schwierigen Situationen geholfen zu sagen, ärger dich jetzt nicht, sondern schieß nicht kritisch zurück, sondern flute mit Liebe.
Ich habe da eine andere Anekdote für dich, und zwar stammt die aus Australien, wo eine Frau mit ihren drei, vier, fünfjährigen Kindern, also noch im Papageienalter, also wo sie alles nachplappern, auf der Autobahn unterwegs ist zur Oma. Und plötzlich wird sie von einem anderen Fahrzeug geschnitten. Und sie will schon einen Fluch loslassen. Da denkt sich, Moment, hinten sitzen die Papageien. Wenn die dann mit diesen Wörtern zur Oma kommen, das ist nicht sehr gut. Also überlegt sich, was könnte ich da jetzt sagen, was trotzdem trifft, und sagt, faszinierend. Und hinten geht es so, faszinierend, 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 faszinierend. Und ich fand das sehr gut, doch dann wurde mir eines bewusst. Du kennst vielleicht die Star Trek-Videos, die Serie.
Wo bin ich schon mal in einem Podcast als Moderatorin gefragt worden? Ich kenne es wirklich nur vom Titelbild, ich habe es nicht gesehen. Nix.
Dort gibt es einen Vulkanier, den Mr. Spock. Ja. Und der findet alles, was die Menschen machen, faszinierend.
Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Wenn der das Gleiche gemeint hat wie diese australische Mutter.
Danke. Dann, ich weiß nicht, ist Lieutenant Uhura auch Star Trek?
Ja, genau.
Ja, dann hatte Lieutenant Uhura es hinter sich, wenn es so gemeint war. Du, ganz ehrlich, auch mit diesen Affirmationen, wenn du da sagst, wenn du da mit einer Stimme, wo du eigentlich Wut im Bauch hast, sagst, ich flute alles mit Liebe, das merkt sich dein Gehirn, das kannst du ja nicht so überlisten, na, das ist schon so.
Ich denke, es gibt wunderbare Affirmationen, die von jedem Menschen für sich selber gefunden werden sollten. Mm, mm. Es gibt keine allgemeingültigen Affirmationen, sondern das ist wirklich etwas sehr, sehr Persönliches.
Weil da haben jetzt auch die Hörer schon wieder Geld gespart. Ihr braucht euch jetzt nicht diese Kärtchen zu kaufen, die in den Buchhandlungen liegen, und diese Kartensets. Ihr braucht einfach nur einen Stift und ein Blatt Papier und einmal das Gehirn anstrengen.
Ja, und das wäre ungefähr so die Frage. Angenommen, du hast einen Coach.
Ich habe einen Coach.
Ja, natürlich hast du einen. Jede Führungskraft hat einen Coach, weil jede Führungskraft einen Coach braucht. Aber jetzt nehme ich schon wieder meinen Tipp vorweg. Verdammt nochmal. Du verleitest mich.
Ich verleite dich nicht. Weißt du was? Ich führe uns jetzt wieder zurück zum Bindemittel Nummer 1. Habe ich direkt eine Frage zu.
Bitte.
Gemeinsame Ziele hast du gesagt, ja? So, jetzt frage ich dich, also eine Führungskraft, Bindemittel Nummer 1, gemeinsame Ziele zwischen der Führungskraft und den Mitarbeitern oder gemeinsame Ziele zwischen der Führungskraft und den Vorgesetzten der Führungskraft?
Idealerweise sollten die identisch sein.
Schön, wie gelingt das?
Das idealerweise, wohlgemerkt. Es ist aber oft die Führungskraft so in einer Sandwich-Position. Das heißt, sie ist einerseits Untergebene, andererseits Vorgesetzte oder Führungskraft, wobei ich da ganz klar unterscheide. Und soll die Wünsche der Mitarbeiter nach oben transportieren. Das geht wenig bis gar nicht. Dafür soll sie aber die Wünsche der oberen Leitung zu den Mitarbeitern transportieren. Und das geht, weil dort mehr Druck dahinter ist, oft ein bisschen besser. Nur, was die Führungskraft oft vergisst, sie ist in dieser Presse zwischen die von unten wollen was, die von oben wollen was anderes, aber sie stellen sich kaum bis nie die Frage, was will denn ich? Und erst dann kommst du zu einer authentischen Führungstätigkeit, wo du sagst, ja, ich kann denen oben nicht alle Wünsche erfüllen und denen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch nicht. Aber was halte ich denn für richtig? Was halte ich denn für wichtig in unserer Arbeit, in unserer Situation als Abteilung, als, oder entschuldigen, ihr sagt Abteilung, aber es ist das Gleiche. Wohin möchte ich denn gerne meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen und was brauchen die von mir, dass sie da gut und erfolgreich und damit gerne mitgehen?
Ingo, und das ist das ganz Wichtige. Das ist ja schon mal genau der Punkt, an dem es scheitert, dass sich viele Führungskräfte diese Zeit dafür nicht nehmen. Es braucht dafür Ruhe. Es braucht dafür Zeit der Reflexion, dass du sowohl die Sachen aus dem Teammitgliedern als auch die Sachen, die du Hashtag von oben bekommst, dass du das matchst, dass du darüber nachdenkst, dass du spazieren gehst und überlegst, was mache ich damit? Ich bin überzeugt davon, du kannst mich gerne korrigieren, dass Führungskräfte heutzutage von einem Meeting zum anderen rennen, von dem Teammeeting zum Vorstandsmeeting, ins nächste Meeting und diese Zeit der eigentlichen Aufgabe der Führung, die du gerade so großartig benannt hast, nicht da ist und sich auch nicht genommen wird.
Da bin ich voll und ganz deiner Meinung, auch aufgrund meiner Erfahrung mit inzwischen gefühlt geschätzt 3.500 Führungskräften.
Oh wow, oh wow. Was sagen dir diese Führungskräfte?
Diese Führungskräfte sagen mir auf die Frage ja, wann nehmen Sie sich die Zeit? Ich habe keine Zeit. Ich bin ja froh, wenn ich mit meinen Aufgaben halbwegs zu Rande komme, wenn ich es zu allen Meetings schaffe und wenn ich dann auch noch die Termine hinter mich bringe. Also der Tag hat zwischen 14 und 16 Stunden. Ich hatte mal eine Führungskraft im Coaching, die hatte eine Woche, und zwar eine Arbeitswoche von 80 plus minus ein paar Stunden und hatte 3,5 Jahre lang keinen Urlaub genommen. Und der war mit seinen knapp 33 Jahren am Burnout.
Naja, aber ganz ehrlich, das ist ja auch dieses Thema, kann man jetzt natürlich dem Unternehmen Vorwürfe machen, die haben das gerne dankend angenommen, das war da verkehrt, aber da geht's eben auch, das kann nur gelingen, wenn ich Selbstfürsorge, Selbstliebe so wahrnehmen kann, dass ich auch das reflektiere, dass das nicht gesund ist. Für übrigens nichts und niemand. Weder für deinen Job, für die Firma, als auch für deine Familie. Es kann für deinen Körper, für nichts. Ne?
Also ich erzähle mal ganz kurz, was mit dieser Führungskraft speziell unser Vorgehen war.
Ja.
Das Erste war, dass ich ihm im ersten Meeting gesagt habe, bitte schauen Sie dazu, dass Sie 20 Stunden freimachen pro Woche für eine extrem wichtige Aufgabe, die auf Sie zukommt. Es dürfen aber keine zusätzlichen Stunden sein. Sie müssen also Ihre Arbeit irgendwie so strukturieren, delegieren oder was auch immer, dass Sie in 3 Wochen, wenn wir uns wieder sehen, über 20 freie Stunden pro Woche für die neue wichtige Aufgabe verfügen.
Und er kam, das ist schon mal ein großer Schritt, oder? 20
ja,
Stunden
ein
ist viel, ne?
Schritt. Er hat gedacht, das schafft er nie, aber er hat es geschafft, weil er ein toller Mann war. Und dann hat er gefragt, also was ist diese wichtige Aufgabe? Und dann kam genau das, was du angesprochen hast, Selbstliebe, Selbstfürsorge entwickeln, an sich selbst als Person arbeiten und einmal zu sich selbst kommen. Was war danach? Die dritte Sitzung in 3 Wochen hat er mir abgesagt. Also er hatte mir eine Nachricht geschickt, ich gehe jetzt einmal 3 Wochen auf Urlaub, ich habe so viel Urlaub stehen, ich nutze da mal die Zeit und fahre 3 Wochen irgendwo hin.
Da warst du wahrscheinlich nicht böse. Abgesagter Termin klingt erstmal nicht gut, aber da hast du dich wahrscheinlich richtig gefreut,
ja,
oder?
Ja, ich habe mich total gefreut und wir haben uns dann für 3 Wochen nach dem Urlaub den nächsten Termin vereinbart. Und da kam er und da hatte er Folgendes berichtet. Die erste Woche lag er nur im Bett und hat geschlafen. Das heißt, er ging in der Früh hinunter, 2 Stockwerke in das Restaurant. Er war all-inclusive unterwegs, hat gefrühstückt, ging wieder hinauf, schlief bis zum Mittagessen, ging wieder runter essen, hat dann einen kleinen Verdauungsspaziergang gemacht und hat dann durchgeschlafen bis am nächsten Morgen zum Frühstück. 1 Woche lang. Danach begann er sich allmählich umzusehen, wo er denn da überhaupt ist und ein bisschen auch am Strand zu liegen, sich zu bräunen, ein Buch aus der dortigen Bibliothek herauszunehmen und zu lesen. Und siehe da, er sagt, am Beginn der 3. Woche hat er eine junge Frau kennengelernt. Die war genauso ein Workaholic wie er. Und jetzt haben sie sich miteinander verstanden und sie wollen ab Sommer, das war jetzt so um Februar herum gewesen, ab Sommer wollen sie schauen, dass sie ein gemeinsames Zuhause aufbauen und ausprobieren, wie sie denn miteinander können.
Das ging aber ganz schnell.
Das ging wahnsinnig schnell.
Und sag mal, der wollte sich doch erholen. Jetzt klemmt er sich eine Frau ans Bein. Wie dumm kann man denn sein?
Nein, wie klug kann man denn sein? Denn jedenfalls habe ich gesagt, okay, schauen Sie, die Firma hat für Sie 10 Einheiten bezahlt. 4 Einheiten stehen Ihnen noch zur Verfügung. Melden Sie sich, wann immer Sie das Gefühl haben, jetzt wäre es gut. Und ich hatte den Hintergedanken, er würde sich bald melden mit den ersten Schwierigkeiten in der Beziehung oder so.
Ja.
Nee. 2 Jahre später bekomme ich ein Weihnachtsbillett, wo er mir schreibt, und vielleicht hört er sogar zu, er ist mit seiner Firma, also von seiner Firma aus, nach Frankfurt übersiedelt mit seiner Partnerin. Sie haben inzwischen geheiratet und er findet absolut keinen Grund, mein Coaching in Anspruch nehmen. Und dann so der Nachsatz, ist das schlimm?
Großartig. Was für eine Story. Imre, du kannst wirklich tolles Geschichten erzählen. Das liebe ich an deinem Podcast.
Aber weißt du, das Schöne daran ist, es ist eine wahre Geschichte. Ich muss sie nicht erfinden. Die ist 1:1 wahr. Ich könnte dir, wenn du jetzt dann nach Wien kommst, die Karte zeigen.
Sie steht bei mir. Ich frage mich jetzt mal, also wir zwei sind ja auch so ein bisschen Genussmenschen, Frankfurter Würstchen gegen das Wiener Würstchen einzutauschen, was ist da der bessere Weg?
Es sind die gleichen Würstchen. Sie heißen auf der ganzen Welt Wiener Würstchen, außer in Wien, da sind sie die Frankfurter und zwar deshalb.
Ach weil was?
Weil der Mann, der sie entwickelt hat, Herr Frankfurter hieß.
Ach, das ist ja wieder auch eine großartige. So, und kurz fürs Protokoll, das war nicht geskriptet, nicht abgestimmt. Wie witzig ist das dann, Imre? Danke schon mal für die 2 Granaten. Guten Stories.
Ja, also jedenfalls, damit ist die Identität von Wiener Würstchen mit Frankfurtern endgültig erklärt. Und wir kommen aber, wenn es dir recht ist, nochmal zurück zu diesem Thema gemeinsame Ziele.
Sehr gerne, weil was mich da auch interessiert, ich könnte mir schon vorstellen, dass viele Führungskräfte erstmal, ich bin Führungskraft, ich bin stolz, da gibt es jemanden, der mich dafür zahlt, der möchte mich weiterentwickeln. Ich könnte mir vorstellen, dass man oftmals diesen Blick, hey, ich bin einer vom Team und ich bin das, was das Team möchte in dieser Sandwich-Position, dass das so ein bisschen runtergeht, da würde ich gern was von dir zu hören. Und auch, was ist eigentlich, wenn so ein Team da, wenn die einfach wirklich andere Sachen haben, wie lassen sich gemeinsame Ziele herstellen? 1 nach dem anderen. Ja. Wie ist das mit dieser Sandwich-Position?
Da geht es mit einer relativ einfachen Methode, die aber viele scheuen. Man nimmt seine Ohren zu Hilfe und hört den Leuten einmal zu. Wozu haben wir die Ohren, meine ich? Damit wir zuhören. Und kluge Führungskräfte sagen ihren Teil zum Schluss und nicht am Anfang.
Sind wir da schon bei dem Thema Bindemittel Nummer 2, zielgerichtete Kommunikation, in das wir da reingeraten?
Wir schwanken da so gerade zwischen den zwei Bindemitteln hin und her, weil wie entstehen gemeinsame Ziele? Ja. Nur durch Kommunikation.
Klar.
Das heißt, ein gemeinsames Miteinanderreden, miteinander die Situation analysieren und dann Entscheidungen finden. Und hier geht es darum, dass diese Entscheidungen allen Beteiligten verständlich sein müssen. Es darf also nicht irgendetwas Hochgestochenes oder sonst etwas sein, sondern, entschuldige, es fällt mir eine Geschichte ein, die muss ich leider auch erzählen.
Sind wir jetzt alle ganz traurig, dass jetzt noch eine Geschichte kommt?
Und zwar hatte ich, das ist jetzt sicher fast 30 Jahre her, den Auftrag, die Vertriebsleiterinnen und Leiter eines Automobilkonzerns zu schulen. In einem Seminar, und da sagte man mir, ja, wir haben da 30 Leute. Ich sagte, 30 Leute in einem Seminar kommt nicht in Frage. Dann sagen sie, macht nichts, wir haben dann, gehen wir noch 10 andere dazu und wir machen 2 Durchgänge. Wunderbar. Ich hatte damals, und ich mache das auch heute noch oft, eine Anfangsfrage an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nämlich: Erstens, was möchten Sie hier lernen? Zweitens, woran messen Sie den Erfolg dieser Veranstaltung? Und drittens, ich nenne es dann die gemeine Frage, was werden Sie zu diesem Erfolg beitragen? Worauf ich habe diese 3 Fragen am Montag um 9.30 Uhr gestellt, worauf von den Teilnehmern kam, Moment, weshalb sind wir denn überhaupt hier? Und ich sage, ja, was steht denn Ihrer Einladung? Sagen die, Einladung? Sie meinen Dienstauftrag. Dort steht, Sie sind am Montag um 9.30 Uhr im Retter. Das ist übrigens das tollste Seminarhotel Österreichs. Sie zahlen mir nichts für die Werbung. Sie sind einfach toll. Und haben dort 2 Tage Seminar. Und dann ging es um den ganzen Vormittag darum, diese 20 Personen dafür zu gewinnen, bei diesem Workshop mitzumachen, obwohl sie stinksauer waren. Und warum erzähle ich das? Dort ging es auch um Ziele. Und da sagen sie, schauen Sie, unser vorgegebenes Ziel war als Gruppe 2.800 Autos zu verkaufen. Wir haben 1.800 geschafft in diesem Jahr. Daraufhin wurde unser Ziel für das kommende Jahr auf 6.800 erhöht.
Okay.
Wer soll das schaffen?
Ach du liebes Lieschen.
Okay, alles klar?
Ganz klar. Alles klar, alles klar. Sowohl das nach dem Motto, dass Ziele sich immer nur nach oben entwickeln und nicht mal... Das gilt aber auch für unser Leben, ja. Wir haben ja immer das Gefühl, es muss aufwärts und vorwärts gehen. Warum kann man sich nicht mal über Stillstand freuen? Aber das ist ja auch jetzt philosophisch. Und das Zweite ist natürlich, ich finde das alleine schon krass mit der Einladung, wie die eingeladen werden. Und dann gerade Vertrieb, das sind ja auch Mitarbeiter, die sehr selbst organisiert arbeiten, die genau wissen, hey, wie es geht, denen man nichts vorgeben muss, weil sie, was man immer so schön sagt, dass ich mag diese Kriegsbegriffe nicht, aber die wissen, was an der Front los ist, und jetzt kommt irgendeiner daher im Seminarhaus und erzählt denen, wie verkaufen geht. Ich kann mir richtig vorstellen, wie wichtig dieser erste Vormittag für dich war, um zu sagen, ich bin hier, um euch zu helfen und ihr dürft entscheiden, was wir machen. Ich komme ja nicht mit meinem Köfferchen an und sage euch, was zu tun ist.
Und dasselbe hatte ich 2 Tage später am Mittwoch nochmal mit der 2. Gruppe zu tun.
Ach, du liebes Lieschen. Aber keine Vergnügungssteuer, die du da zahlen musstest, oder?
Nein, aber ich habe es gern gemacht. Und es war nachher toll, weil ich habe dann die Frechheit gehabt, die Geschäftsführung aufzufordern zu einem Management Transfer Meeting. Es musste hochtrabend klingen.
Ja.
Ich habe es vorher noch nie wo gehört, ist wurscht. Und dort habe ich dann den Geschäftsführern und dem Führungsteam gesagt, schauen Sie, Ihre Mitarbeiter, also die Verkaufsleiter sind bereit, jetzt sind Sie dran.
Ja.
Und die waren aber bereit, das anzugehen.
Schön,
und wir hatten dann eine dreitägige Klausur. Ich hatte eine Location ausgesucht, wo es keinen Funkempfang gab. Das heißt, in der Pause waren alle unterwegs in ihren Autos und haben irgendwo einen Fleck höher oben gesucht, wo es dann einen Funkempfang gab. Aber das war okay. Und dort war ich aber wirklich fast diktatorisch unterwegs, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe zwei Dinge vorgegeben. Das erste, vorher unterschrieben, ich verpflichte mich, an der Lösung folgender Fragen aktiv und produktiv mitzuarbeiten. Unterschrift. Ich hatte das von jedem unterschrieben vor mir liegen.
Stark,
ja. Und dann hinter mir das erste Plakat, das Reden über Probleme schafft Probleme. Das Reden über Lösungen schafft Lösungen. Und dann habe ich nur noch abwechselnd auf dieses Paket von Blättern neben mir oder auf das Plakat hinter mir gezeigt. Und irgendwann, das war das Lustige, wir hatten dann eine Sitzung nicht in unserem Arbeitsraum, sondern im Speisesaal. Und auch dort habe ich nach hinter mich gezeigt, aber da war kein Plakat und gar nichts. Aber die wussten Bescheid, was gemeint ist.
Weißt du, Imre, ich denke immer, so ein großer Fehler, der in der Kommunikation gemacht wird, ist, dass sie unklar ist, unpräzise, dass man keine Orientierung bietet. Und dass du jetzt sagst, wir gehen von vornherein daran, sagen, wir reden über die Lösungen, das stärkt ja auch genau das, dass wir viel mehr Klarheit in der Kommunikation brauchen.
Auf jeden
Fall.
Als
vorwegzunehmen, was alles, warum, wie nicht geht. Das möchte ja auch keiner mehr hören.
Nein, aber es ist spannend, weißt du, dass Hamburg die erste Universität in Europa war, die einen Lehrstuhl für Kommunikation hatte. Mhm. Friedemann Schulz von Thun ist unter Trainern und anderen sehr, sehr bekannt. Der war da der erste Professor.
Schau an.
Und das heißt, die haben schon erkannt, ja, Kommunikation ist wichtig. Kommunikation gehört an die Universität. Wie sie dann dort läuft, das ist eine andere, sehr, sehr traurige Geschichte.
Ja, und es nützt uns auch nichts. Ich finde, es nützt auch nichts zu sagen, das sind so Plattitüden, ja. Kommunikation ist wichtig. Communication ist key und. Es ist ja jetzt von dir interessant zu hören, wie gelingt es hin, dass eine Führungskraft lernt, präziser zu kommunizieren. Und diesen Tipp, den du jetzt gegeben hast, zu sagen, rede über die Lösung, rede nicht über die Probleme, das ist ja schon mal genau das, was man ja von dir dann möchte. Nicht nur den Appell, sondern auch das Handwerkszeug.
Das geht dann aber. Erstes Handwerkszeug, ich wiederhole gerne von unserem ersten Podcast, es gibt zwei Gifte, die jede Beziehung kaputt machen, und das sind zwei harmlos scheinende Fragen. Die eine ist, wer hat Recht? Na, natürlich der Chef, immer der Chef. Nein, eben nicht. Und die zweite Frage, wer ist schuld? Na, immer der Mitarbeiter, niemals ich, der Chef, das kann doch nicht sein. Nein, es geht nicht darum. Es geht darum, es ist etwas passiert. Wie sorgen wir dafür, dass wir jetzt wieder zu einer Lösung kommen? Wie sorgen wir dafür, dass das nebenbei möglichst nicht wieder passiert? Mhm. Aber jetzt die Schuldigen zu finden, was bringt das? Das bringt uns überhaupt nicht weiter.
Also hört in die erste Folge rein, hört aber auch in die zweite Folge rein, weil Beziehungsstrudel in der Liebe haben wir auch darüber gesprochen, dass es ein wunderbares Ritual ist, gegenseitig sich regelmäßig zu fragen, was kann ich tun, damit es dir gut geht? Und das kann die Führungskraft auch in beide Richtungen machen.
Ja, natürlich. Nur sie tut es jetzt, weil wir schon in der zielgerichteten Kommunikation sind, etwas anders. Mhm. Angenommen, die Führungskraft, also ich, habe einen Auftrag an einen Mitarbeiter zu vergeben. Dann üblicherweise ruft man den zu sich und sagt, passen Sie auf, Sie haben jetzt folgende Aufgabe. Haben Sie mich verstanden? Auf diese Frage gibt es rhetorisch und philosophisch und sonst überhaupt nur eine einzige Antwort, nämlich ja. Aber wie er mich verstanden oder sie mich verstanden hat, das weiß ich nicht. Also ist es viel klüger zu fragen, okay, was werden Sie jetzt machen? Mit anderen Worten, Sie haben diesen Auftrag, was werden Sie jetzt konkret machen? Erklären Sie mir doch, wie Sie diesen Auftrag ausführen werden. Und dann kann ich sehen, nach Norbert Wiener, ich weiß erst, nachdem ich die Antwort gehört habe, was ich gesagt habe, ob das, was ich sagen wollte, auch so beim Mitarbeiter angekommen ist.
Also auch nochmal dieses Sender-Empfänger-Modell
richtig,
zu spielen.
Richtig, genau. Sehr Norbert gut. Wiener.
Schon und wieder Wiener.
Kein Würstchen.
Schon wieder aber. Wiener. Das finde ich auch so wertvoll, dass du halt wirklich, ja, du bist jetzt nicht ein Coach, ein Trainer, der sich irgendwie 3 Wochen in Seminare und 4 Masterclasses reingetan hat.
Nein. Nein, das sicher nicht. Also ich habe mir das alles gut und hart erarbeitet und gebe es aber auch sehr gerne weiter. Das ist
und nicht nur ein Unternehmen, die jetzt gerne alle anrufen dürfen, sondern du dozierst, du bist, das sind Hochschulkollegen, mit denen du in Austausch bist, die du auch hier zitierst und das macht es mit Sicherheit nochmal ganz besonders wertvoll. Was ich daran an diesem Bild, das du malst, was werden sie jetzt tun, auch so schön finde, ist, dass in der Führungskraft selber mit der Antwort ja etwas entsteht, wo er sich etwas in einer Handlung sieht und schon in dem Umsetzungsprozess ist. Das finde ich auch nochmal so stark daran.
Richtig. Und dann kommt aber noch eine Erweiterung. Das ist ja noch nicht fertig. Ja. Ich habe jetzt dem Mitarbeiter diesen Auftrag gegeben.
Ja.
Ich nehme an, er hat ihn so verstanden, wie ich ihn intendiert hatte.
Ja.
Dann kommt die Hammerfrage. Was brauchen Sie dazu?
Ja. Ja.
Mit anderen Worten, vielleicht brauchen Sie neues Wissen, vielleicht brauchen Sie neue Werkzeuge, vielleicht brauchen Sie sonstige Unterstützung. Was brauchen Sie dazu? Und Achtung, ich sage nicht, was brauchen Sie dazu von mir?
Ah, okay, das ist der Unterschied zu der Beziehungsfrage in der Liebe. Da ging es darum, was kann ich machen?
Genau, weil sonst heißt das, in unserer Sprache heißt das, sich den Affen auf die Schulter setzen. Das heißt...
Oh Gott, da werde ich jetzt ganz oft dran denken.
Ja,
also der sitzt oft bei mir auf der Schulter.
Ja, das heißt, ich bin dann auf einmal zuständig, alle Probleme, die der Mitarbeiter hat, zu lösen. Nein, was brauchen Sie dazu? Und dann, wo kriegen Sie es her? Und dann bekommt der Mitarbeiter von mir nichts anderes als eine Erlaubnis. Ja, Sie dürfen sich das dort und dort beschaffen. Aus. Und hier habe ich aber gleich einen Fehler, den ich sehr oft bei Führungskräften beobachte, nämlich die sagen, nein, wir machen das anders, ich schicke sie auf ein Seminar. Und dann hat der Mitarbeiter das Seminar absolviert, kommt zurück, ich frage ihn vielleicht, was sehr selten passiert übrigens, wie war denn das Seminar, was haben Sie dort gelernt? Und er sagt mir, ja, war ein tolles Seminar, schönes Hotel, tolles Essen und Gepäck und alles, ja, aber wirklich gelernt habe ich es dort nicht. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil jemand, der mir ein Angebot macht, ich mache das so und so, zu dieser Methode ein sogenanntes Commitment hat, eine Selbstverpflichtung. Das heißt, ich bin überzeugt, mein Vorschlag ist der richtige, der zielführende und ich will es dem Chef beweisen. Während, wenn ich dem sage, nein, Sie machen es anders, dann will er mir noch immer beweisen, dass seine Methode die richtige war und wird halt nichts gelernt haben. Das heißt, Mitarbeiter, wie alle Menschen, sind sehr gerne erfolgreich.
Was für eine schöne Überleitung zu Bindemittel Nummer 3, der Anerkennung, ja. Denn die gibt's ja da auch noch. Ganz starkes Beziehungsinstrument. Und das ist ja, wenn du sagst, ich wäre gerne, jeder Mitarbeiter ist gerne erfolgreich, dann möchte er auch das deswegen gerne sein, weil das Anerkennung gibt, oder?
Ja, und zwar Anerkennung und nicht Lob.
So, was ist der Unterschied, lieber Imre?
Dankeschön. Stell dir vor, Birgit, ausnahmsweise, du wärst jetzt einmal meine Angestellte und ich dein Chef und ich bin sehr lieb und ich sag zu dir, Birgit, du bist meine beste Mitarbeiterin, also Lob. Ich denke, ja, ich sehe, du verdrehst die Augen.
Nee, weißt du was, Imre, ich bin noch bei dem Bild, dass ich deine Mitarbeiterin bin. Ich sehe mich jetzt gerade, deswegen bin ich gerade noch so in einem anderen Film und strahle wie so ein Honigkuchenpferd. Ich sehe mich wirklich gerade mit dir in Wien im Büro sitzen, eine wunderschöne Mittagspause machen in deinem Lieblingscaféhaus. Stell mir das Arbeiten mit dir und das Arbeiten auch in Wien als sehr angenehm vor.
Ja, es ist auch wunderbar, mit mir zu arbeiten. Ich arbeite selber gerne mit mir.
Ach, wie schön. Das ist doch der allerbeste Satz dieser Podcast-Folge. Das ist der beste Satz. Nein, alles klar. Ich bin jetzt im Film. Also du lobst mich, du sagst, du bist die Beste. Ja?
Du bist die Beste. Dann wirst du wahrscheinlich dir überlegen, was will er jetzt von mir?
Heißt das, dass ich... Imre, herzlichen Glückwunsch. Das ist schon mal 50% der Basis einer guten Zusammenarbeit, dass du das erkannt hast.
Ja, genau das ist es. Was will er jetzt von mir? Dieses Wochenende, den Urlaub kann ich streichen. Jetzt kommen Sonderaufgaben auf mich zu, weil ich bin ja die Beste. Dann muss ich auch zeigen, dass ich die Beste bin und bekomme zusätzliche Herausforderungen.
Imre?
Ja?
Und weißt du, dass ich genau auf sowas reagiere? Ich meine, ich erwische mich jetzt gerade selber dabei, wo du das ansprichst. Ich reagiere sehr auf Lob und gehe dann in das Hamsterrad rein und drehe mich in diesem Rädchen und sage, ja, yeah, klar, was kann ich noch machen? Wie kann ich das noch weiter beweisen? Du hättest damit wahrscheinlich etwas erreicht. Möglicherweise würde es zum Burnout führen und du würdest deine beste Mitarbeiterin verlieren.
Allerdings. Wohingegen, wenn ich sage, du hör mal diesen Podcast, den du da letztens vorbereitet hast, den habe ich mir angehört, der war großartig, der hat mir wahnsinnig gut gefallen. Oder jetzt als Vertriebsleiter.
Ah, okay, ich verstehe.
Zum Beispiel, ich habe gesehen, wie sie mit diesem Kunden gesprochen haben und wie unwirsch der zu ihnen war. Und am Ende ist er lächelnd hinausgegangen und hatte 1.000 Euro dagelassen.
Das ist der Unterschied zwischen Lob und Anerkennung.
Richtig.
Du anerkennst konkret eine Leistung.
Richtig. Ich habe es gesehen.
Mach uns das nochmal klarer. Was ist Anerkennung, was ist Lob? Das musst du nochmal klarer rausarbeiten.
Sehr gerne. Die Anleitung, um Anerkennung geben zu können, ist, ertappen Sie dabei, Ihre Mitarbeiter dabei, wie sie etwas gut machen und sagen Sie es ihnen. Das haben Sie wirklich gut gemacht. Und wenn Sie noch ein Sahnehäubchen, diesmal so geschäumt und so richtig drauf tun wollen, dann sagen Sie noch ein Dankeschön.
Was ist jetzt der Unterschied? Ich frage das jetzt natürlich nicht für mich, sondern für Freunde.
Ja.
Das klingt aber auch nach einem Lob, wenn ich sage, das haben Sie sehr gut gemacht, toll, wie Sie mit diesem Kunden umgegangen sind und ihn kompetent beraten haben.
Aber es bezieht sich auf ein konkretes Verhalten des Mitarbeiters.
Okay,
während
verstehe.
Während Lob etwas Allgemeines ist.
Ja, verstehe. Okay.
Und deshalb ist es mir wichtig, diese Unterscheidung ganz klar zu haben. Lob ist etwas Allgemeines, etwas Generelles, wo du nicht weißt, und wofür kriege ich jetzt dieses Lob. Während Anerkennung, da heißt das, der Chef hat etwas gesehen, wie ich es gemacht habe, findet es gut und sagt es mir auch noch. Ja, das haben Sie gut gemacht. Das konkret haben Sie gut gemacht. Und dann noch ein, wie gesagt, Dankeschön.
Das Dankeschön. Du, ich glaube ja ganz ehrlich gesagt, dass nicht nur das Dankeschön fehlt, sondern dass es in den meisten Fällen daran fehlt, dass Mitarbeiter unzufrieden sind, angeblich jeder zweite, die Zahlen kennst du besser, wie viele Mitarbeiter mit ihren Führungskräften unzufrieden sind, deswegen gehen wollen.
Ich wiederhole gerne, und das ist eine Studie von Deloitte, also einer sehr, sehr großen Firma, knappe 60%.
So, 60%. Und ich könnte mir vorstellen, dass es nicht daran liegt, dass statt Anerkennung Lob ausgesprochen wird, sondern dass beides ausbleibt. Wie ist dein Blick da drauf?
Naja, es gibt diese Oldschool, sagen wir mal, Führungskräfte aus dem vorvorigen Jahrhundert, die der Meinung sind, nicht geschimpft ist gelobt genug.
Ja, ja.
Und das ist so ungefähr wie das, ich gehe mal kurz zurück zu diesem Ehepaar, das Bernhard Ludwig erwähnt, wo er fragt, was ist das Problem? Und die Frau sagt, ihr sind 20 Jahre verlobt. Und in den 20 Jahren hat er nie gesagt, dass er mich liebt. Was sagen Sie dazu, mein Herr? Meine Liebste, ich hab's dir vor 20 Jahren und vor Zeugen gesagt. Es hat sich nichts geändert. Die schlimme Fortsetzung ist, sollte sich etwas ändern, wirst du es von meinem Anwalt erfahren. Und diese Frau hat am nächsten Tag die Scheidung eingereicht. Sehr kluge Frau.
Wahnsinn.
Ja, also Wahnsinn. In diesem Sinn auch deshalb gehen Mitarbeiter, weil sie irgendwann sagen, ich werde emotional ausgehungert.
Ja.
Denn Anerkennung ist etwas zutiefst Emotionales. Ich anerkenne dich. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vielleicht noch an Edgar Wallace erinnern und die verschiedenen Krimis, die Straßenfeger waren.
Ja.
Dieser Edgar Wallace hat auch 5 Afrika-Romane geschrieben über das Verhalten der Engländer als Kolonialmacht in Afrika. Die haben sich fürchterlich betragen. Aber das, was ich mitgenommen habe für mich, die Eingeborenen grüßen mit Oko. Und das heißt, ich sehe dich. Das heißt, ich nehme mit dich wahr. Ich habe damit einen direkten Draht zu dir.
Ja,
und
großartig.
Das wollen wir heute, obwohl wir nicht am Kongo sind, auch. Wir wollen gesehen werden, wir wollen erkannt werden, statt dass der Chef nach 3 Jahren, wo wir in der Firma sind, siehst du, Sie mit dem grünen Pullover, kommen Sie mal her. Drei Jahre da, weiß noch immer nicht, wie ich heiße. Nein.
Ja, absolut. Ja, ja.
Mit anderen Worten, Führung ist People Business. Es ist ein Menschengeschäft, ein Menschenberuf.
Imre, ich finde diesen Satz, den Gruß, ich sehe dich, so schön. Wir verlinken diese Bücher, die du angesprochen hast. Es gibt das Zentralverzeichnis antiquarischer Bücher, zvab.com. Vielleicht findet man sie auf Amazon, vielleicht findet man sie dort in dem Internet-Antiquariat. Ich finde das einen ganz tollen Tipp und ein sehr, sehr schöner Satz. Vielleicht ein neues Mantra. Wir haben eingangs drüber gesprochen. Ich flute alles mit Liebe. Vielleicht ist mein neues Mantra, ich sehe dich. Ich finde das sehr schön. Ich möchte das gerne nochmal zusammenfassen, deine 3 Bindemittel.
Okay.
Du sagst also zunächst einmal Bindemittel Nummer 1, gemeinsame Ziele. Bindemittel Nummer 2, zielgerichtete Kommunikation. Und das geht über in das Bindemittel Nummer 3, die Anerkennung.
Ja.
Jetzt, so schön sich das anhört und so viel man daraus nimmt aus diesen Tipps mit dir, aus dieser Podcast-Folge, glaube ich, und da kommen wir jetzt vielleicht zu deinem Praxistipp, das geht nicht allein.
Nein, und ich habe es schon ganz früh verraten, aber das ist mein Tipp für heute. Jede Führungskraft braucht einen Coach. Und damit aber auch gleich die Anleitung, die wir ja jedes Mal dabei haben. Mhm. Wie finden Sie Ihren Coach?
Ja, super.
Schritt 1, suchen Sie 3 Coaches im Internet oder noch besser, Sie fragen Freunde und Kollegen. Zweitens, vereinbaren Sie mit jedem von denen ein Erstgespräch und bitte fragen Sie vorher schon nach dem Kosten, denn manche verlangen volles Honorar und manche machen, so wie ich zum Beispiel, Erstgespräche kostenlos.
Ja.
Drittens, nach den Erstgesprächen lassen Sie 2 Tage vergehen und dann fragen Sie sich, wo hatte ich das Gefühl, ich stehe im Mittelpunkt, ich werde ernst genommen und ich fühle mich wohl. Und dort, wo das zugetroffen hat, das ist Ihr Coach.
Imre, großartig. Ganz lieben Dank für diesen Tipp, für diesen Praxistipp. Ganz großen Dank dafür, sich auch keinen Druck aufbauen zu lassen, sondern zweimal drüber zu schlafen, in sich zu gehen. Wir sind wieder bei dem Thema, ich nehme mir Zeit als Führungskraft, ich nehme mir Zeit zur Reflexion, ich nehme mir Zeit dafür, Entscheidungen zu treffen. Es spielt alles da rein. Auch das könnte mal eine großartige Folge sein.
Ja.
Die Bedeutung von Zeit im Beziehungsstrudel.
Ja, ich bin nicht zufällig Mitglied im Verein zur Verzögerung
Stimmt
der Zeit.
Stimmt ja. Ja. Stimmt ja, Imre. Das ist ja auch noch ein Hut, den du aufhast.
www.zeitverein.com.
Ach, herrlich. Also auch das nicht abgesprochen, aber klar, natürlich. Das werden wir alles verlinken, das ist ganz toll. Imre, es gibt noch eine 4. Folge vor Weihnachten. Worüber sprechen wir dann?
Da sprechen wir natürlich über Weihnachten und damit über die spezielle Strudel, die da als Familien daherkommen. Mhm. Und ich verrate noch nicht die Bindemittel und ich weiß nur, das wird eine ganz, ganz spannende Folge, weil allen steht Weihnachten bevor und ich hatte eine liebe Bekannte, die unter Bevorstehen meinte, das heißt, es macht mir Angst.
Ja, deswegen machen wir die Folge, weil es gibt nicht nur diese Familien mit dem schrägen Onkel, sondern es gibt viele, viele, die mit Sorgen auf das Weihnachtsfest schauen und denen möchten wir
natürlich
ein bisschen durch den Strudel der Weihnachtszeit durchhelfen, damit sie sich, und das ist das eigentlich Schöne an dieser Folge, die dann kommen wird, damit sie sich auf das Fest freuen können.
Ja.
Aus tiefem Herzen freuen können.
Ich freue mich, liebe Birgit, jetzt schon auf diese Aufnahme.
So, danke schön, lieber Imre, und auf bald.
Danke, dass Sie heute dabei waren bei Beziehungsstrudel in Liebe und Business. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung und wenn Sie den Podcast abonnieren. So verpassen Sie keine neue Episode. In der nächsten Folge tauchen wir wieder ein in die Muster, die unser Leben prägen und aufwirbeln. Bis dahin, bleiben Sie achtsam und verbunden und kommen Sie gut durch Ihre eigenen Beziehungsstrudel.